Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt um deine Gnade bitten, dass du es bist, der zu unseren Herzen redet, der wirksam wird durch seinen Heiligen Geist. Herr, erbarme du dich und rede du. Amen. Ja, ich möchte natürlich predigen über die Jahreslosung. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hesekiel 36, 26. Ist ein wunderbares Wort. Ich werde den Andreas jetzt zur Verzweiflung bringen, weil er wollte gestern mein Konzept haben zum Übersetzen. Und er wird feststellen, dass ich das, was ich predige und geschrieben habe, nicht dasselbe ist. Aber das Leben ist voller Überraschungen. Ja, diese Jahreslosung macht zunächst einmal deutlich den Unterschied zwischen uns als Christen und allen religiösen Menschen. Wir haben keine Religion. Sondern hier wird deutlich, und ich werde euch ein neues Herz geben, sagt Gott, und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde euch verwandeln. Verwandeln vom Menschen zum Kind Gottes. Das ist schon mal etwas Großartiges. Und das ist etwas, was Gott tut durch seinen Heiligen Geist. Es geht nicht darum, was wir tun. Es gibt ein Lied, da heißt es, versuche nicht zu fliegen, denn mein Gott ist ein englisches Lied, came down, ja, er kam auf diese Erde. Ja? Also versuche es gar nicht hoch zu fliegen, was die Religion versucht, sondern mein Gott kam down, runter. Das ist das, was Christsein ausmacht, wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist. Gott offenbart sich uns. Wir erkennen, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir schuldig sind, bekennen unsere Sünde, laden Gott in unser Leben ein, als Retter, aber auch als Herr. Und dann erfahren wir die Wiedergeburt. Das ist das eine. Aber diese Jahreslosung, und deshalb vom letzten Jahr, die passt da eigentlich immer. Aber was ich eigentlich nicht so mag, ist, man nimmt ein Wort und das hört sich nett an, das Wort. Und man sagt es sich zu, ohne überhaupt zu wissen, worum es eigentlich geht in diesem Text. Jetzt könnte ich oder werde ich sogar fragen, wer hat denn mal das Buch Hesekiel gelesen? Ah, einer, zwei, drei, vier. Zur Hälfte zählt nicht. Ja, wer hat das Buch Hesekiel gelesen? Ja, das ist aber eine Losung, die kommt aus dem Buch Hesekiel und es ist die Frage, worum geht es da überhaupt? Es hört sich nett an, übrigens ist das Mode geworden in der Losung, dass man da wirklich Texte raussucht und die nur halb da bringt, also nur das Nette, aber den Zusammenhang auch völlig außen vor lässt. Wollen wir heute anders tun? Ich weiß nicht, ob es die schönste Losungspredigt wird. Es wird auf jeden Fall eine, die man nicht so oft hört, weil meistens erschöpft sich das ja so in diesem Neujahrsgruß und alles Liebe euch mit diesem netten Wort. So, jetzt darf der Andreas aufmerken, jetzt predige ich tatsächlich ein bisschen was von dem, was ich auch geschrieben habe. Ja, worum geht's? Es ist zunächst eine Zusage Gottes an Israel. Und wie sah es damals aus in Israel? Worum ging es da eigentlich? Ganz kurz die Geschichte Israels in groben Zügen. Israel war von Gott erwählt. Warum? Weil Gott Israel in seiner Schwachheit und Hilflosigkeit liebte. In 5. Mose 7, 7 bis 8, da heißt es, da sagt Gott zu Israel, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, nicht, weil ihr besser wäret. Nicht, weil ihr besonders großartig seid. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Gott hat Israel erwählt, so wie er uns auch als Christen erwählt. weil er uns liebt, ja, aber er liebt alle Menschen. Warum hat Gott Israel erwählt? Gott hat Israel erwählt, weil Israel schwach und hilflos war. Und Gott nahm Israel als ein Modell, um aller Welt den lebendigen Gott zu offenbaren. Gott nimmt sich das kleinste, verachtetste Volk und stellt sich uneingeschränkt zu diesem Volk. Und die Menschheit, die Welt sieht am Handeln Gottes die Größe und die Liebe Gottes. Und so sollte Israel als ein Modell und Hinweis zum lebendigen Gott dienen. Darum wird Israel zu Recht als Licht der Nationen bezeichnet. Ja, das Volk Israel als Licht der Nationen. Nicht, weil sie toll sind, sondern weil Gott sich in und an Israel als der Lebendige erweisen möchte. Ben-Gurion oder Moshe Dayan, eigentlich gar keine gläubigen Leute, die sagten, wer Israel sieht, der muss an Gott glauben. Ja, weil Gott dieses Volk bis heute erhalten hat. Israel, das Licht der Nationen. Und genau so handelt Gott an uns und durch uns Christen in aller Schwachheit. Es heißt im 1. Korintherbrief, denn seht eure Berufung an, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was etwas darstellt, zunichte macht. Und dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Deshalb hat Gott uns erwählt, genau wie er Israel erwählt hat. Und genauso wie Israel ein Licht der Nationen sein soll, genauso sagt Jesus, ihr Christen, ihr seid das Licht der Welt. Also das ist völlig konform zueinander. Als Vorbild und als Hinweis auf unsere Erlösung durch Jesus Christus erlöste Gott Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Und er führte sie in ein neues Leben und ein neues Land. Hier segnete Gott Israel, er sicherte sein Bestehen und jeder konnte an Israel die Größe und die Lebendigkeit und die Liebe Gottes erkennen. Aber es kam zum Verfall. Israel wurde ja zu einem Fluch unter den Völkern. Nicht selten wird der Begriff Jude als Schimpfwort benutzt. Furchtbar. Sie, die doch ein Licht der Nationen sein sollten. Es gab einen äußeren Verfall, aber äußerer Verfall hat immer eine innere Ursache. Vor dem Verfall und der Verwüstung Israels, da sah dort auf den ersten Blick alles normal aus. Man lebte im Lande, man feierte korrekte, äußerlich ansprechende Gottesdienste. Sah toll aus. Und doch schlummerte schon lange inwendig das Verderben und das Gericht Gottes. Unsichtbar zunächst. Weshalb war das so? Weil Israel nicht mehr zur Ehre Gottes dienen wollte. Weil Israel nur noch sein wollte wie alle anderen. Nein, Israel wollte kein Modell, kein Wegweiser Gottes mehr sein. Und darauf folgten dann alle anderen möglichen Sünden. Aber das war die Hauptursache. Israel sagte, nein, wir wollen sein wie alle Völker. Und die Berufung Gottes verkannte Israel. Statt ein Licht für die Nationen zu sein, fühlte man sich als etwas Besonderes. Man wurde überheblich. Nein, man vergaß, dass Gott Israel erwählt hatte, weil sie so schwach waren. Und sie waren kein Licht mehr für die Nationen und kein Modell Gottes mehr. Sind wir als Christen bereit, anders zu sein? Wir können nicht sein wie alle anderen. Warum? Weil wir nicht sind wie alle anderen. Wir können es nicht. Sind wir bereit, Wegweiser Jesu zu sein? Was passiert, wenn wir unsere Rolle, unseren Modellcharakter verlieren? Als Einzelne, als Gemeinden. Dabei geht es eben nicht um eine verkrampfte Perfektion meines Lebens. Mit unserem Versagen, mit unserer Schwachheit kann Gott klarkommen. Schließlich verkündigen wir ja nicht uns selbst und unsere Herrlichkeit. Aber sind wir uns unserer Stellung, unseres Statuses als Christen? Sind wir uns unserer Aufgabe bewusst? Alles in Israel sah gut aus. Ihr seht auch gut aus. Alles in Israel sah gut aus, genauso wie vorher auch. Alle Veranstaltungen liefen, aber tief drinnen, da schlummerte was. Gott schaut ins Herz und Gott schaut ins Verborgene. Und genau da begann damals Gottes Gericht. Da heißt es in Hesekiel 10, Vers 18: Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubim. Der Geist Gottes zog aus dem Tempel und dem Gottesdienst der Kinder Israel. Er zog aus, ohne dass es äußerlich zunächst weiter auffiel, aber mit verheerenden Folgen. Es heißt dann in Hesekiel 11, 23: Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg, und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Der Geist Gottes verließ die geistliche Gemeinde Israels und damit auch die Stadt und damit auch das Umfeld. Da, wo wir geistlos leben, wo unsere Gemeinden geistlich sterben, da stirbt auch die Hoffnung für unsere Umwelt. Es geht um mehr als dich, viel mehr. Wo das Licht in uns erlischt, da wird es dunkel in unserer Gesellschaft. Und das Verderben, es dringt immer von innen nach außen, vom Herzen aus nach außen. Gottes Gegenwart verschwand aus dem Tempel, verschwand aus dem Herzen der geistlichen Führer, verschwand aus der Stadt und verschwand als Licht der Nationen. Israel war zunächst innerlich zerstört, dann die Stadt, dann das Land und ganz Israel in den verschiedenen Wegführungen. Und so ist es auch beim Menschen beziehungsweise beim Christen. Dein Herzenszustand dringt nach außen, hat zunächst Auswirkungen auf deinen Geist, dann auf deine Psyche und dann bis hin zu den äußeren Dingen. Gesundheit, Auftreten, äußeres Leben, soziales Umfeld. Es zieht Kreise von innen nach außen. Das sind Dinge, die man in der Seelsorge, die man im Gemeindeleben erleben kann. Der Ralf Stadler, der ja Gemeindeleiter in Harzgerode war, der war mich am Freitag das erste Mal besuchen. Und er kannte mich aus den Tiefen meiner Krise. Und dann kam er in meine Wohnung und meinte: Boah, hell, groß, sauber, schön. Das gibt's ja überhaupt nicht. Der Herzenszustand dringt nach außen. So ist es in der Gemeinde und so ist es im persönlichen Leben. Und das ist das, was Gott uns in Israel anhand von Israel zeigt. Gottes Segen und Gottes Gericht hat allumfassende Auswirkungen, zum Guten oder zum Bösen. Und darum heißt es unter anderem im Lukas 8, Vers 17, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Das gilt für die guten Dinge und das gilt für die schlechten Dinge. Wenn der Christus lebendig in unseren Herzen wohnt, dann dringt das nach außen. Das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens, das Geheimnis Gottes. Darum sagt Gott, einen neuen Geist will ich in eure Herzen legen. Dann wird etwas Neues. Und das ist der alleinige Weg. Ich habe drei Brüder. Und einer meiner Brüder hat einen sehr guten Anfang genommen im Glauben. Und er hat dann eine nichtgläubige Frau geheiratet. Und ich wusste es gar nicht. Ich habe aus Versehen so am Rande ihm gesagt, was mit ihm passieren würde. Ich habe ihm gesagt, du wirst psychisch erkranken, du wirst körperlich erkranken und du wirst geistlich auf der Strecke bleiben. Und mein Bruder hat all das erlebt. Er ist psychisch krank geworden, dann körperlich alles, was man nur so haben kann. Dann ist seine Ehe zerbrochen und geistlich am Ende. Und ich wusste das gar nicht. Und er kam dann zu mir und sagt, genau das hast du mir vorher gesagt. Ja. Und genau so ist es gekommen. Also unser geistesinnerer Zustand dringt nach außen. Aber es gibt Hoffnung, Heilung und andere Auswirkungen. Gott ist treu. Er kann gar nicht anders. Und Gott wird Israel zurechtbringen. Er wird Israel zurechtbringen, und das ist eine sichere Tatsache. Und das ist so sicher, weil es eben nicht an Israel liegt. Es liegt gar nicht an Israel. Gott rettet Israel, ohne dass es an Israel läge. Gott kommt mit Israel zurecht, ohne dass es an Israel läge. Es geht um die Ehre Gottes. Gott sagt, ich habe mich vor aller Welt euch gegenüber verpflichtet und mein Name, der wird nicht zum Hohn werden. Mein Name ist eure Sicherheit. Das sagt Gott zu Israel. Denn er sagt in beispielsweise, jetzt habe ich die Stelle nicht, da steht irgendwo in Hesekiel, ihr könnt es ja mal lesen, da sagt Gott, darum sage zum Hause Israel, so spricht der Herr Jahweh. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Hesekiel 36, 22, 3, Dankeschön. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Ist das nicht großartig? Die Herrlichkeit Gottes ist gewichen, aber Gott sagt, ich komme wieder. Und er wird wiederkommen. Ich komme wieder und ich werde euch zurechtbringen, denn meinen Namen werde ich keine Unehre bereiten. Mein Name ist die Garantie für euch. Gottes Heilshandeln besteht immer in Gericht und Gnade und immer aus Liebe. In Gericht und Gnade, aber immer aus Liebe. Israel wird am Ende der Tage in größte Not kommen, sich in der Not demütigen und nur noch an den Herrn klammern. Und der Herr wird sich erbarmen. Er wird wiederkommen als König Israels. Er wird ausgießen den Geist des Lebens, des Erbarmens, des Friedens und der Freude. Und Israel wird aufblühen und leben. Und ein strahlendes Land, ein strahlendes Licht für die Nationen sein, das, was ihre Berufung war. Und Gott selbst wird unter ihnen wohnen. Und dann heißt es zur Zeit dieses tausendjährigen Reiches, ein Heide wird sich an einen Juden hängen und sich freuen. Israel, Licht der Nationen, nicht, weil sie so toll sind. Und ich liebe Israel, aber ich darf euch sagen, Urlaub mache ich lieber sonst wo. Es ist ein Volk, es sind Menschen wie andere auch. Ja, aber das Besondere ist der Name Gottes. Gott hat sie berufen und erwählt. Und dann sagt Gott zum Ende dieser Tage hin, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das kann nur der Herr und er wird es tun. Und ich finde das Lied so schön, was wir eben gesungen haben. Herzen, die kalt sind wie Hartgeld. Ja? Herzen, die weiß ich nicht wie. Ja? Gott wird es austauschen. Er wird es einfach austauschen. Das ist cool, sehr cool. Für uns bedeutet das, Gott wird mit dir zurechtkommen. Und Gott wird auch mit der Christenheit zurechtkommen. Nicht, weil wir toll sind und oder uns dermaßen geheiligt haben, dass wir unwiderstehlich und unersetzlich sein. Nicht, weil wir so super sind und unersetzlich sein. Nein, weit gefehlt. Das waren die Gedanken Israels, die sagten, wir sind das erwählte Volk, weil wir super sind. Dabei hatte Gott ihnen gesagt, ihr seid das erwählte Volk, weil ihr nicht super seid. Nein, Gottes Wille und Grundlage ist immer dasselbe. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel eigentlich, aber gilt auch für uns. Nicht um euretwillen handle ich, sondern um meines Namens willen. Unsere Sicherheit ist Gottes Ehre. Und es heißt im Psalm 91, 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt, weil er nach meinem Namen benannt ist. Deshalb will ich ihn schützen. Und wie aus Israel kann Gott aus deinem Leben ein grünendes, ein blühendes, herrliches Leben machen. Gott kann es tun. Gott will es tun. Da, wo wir den Herrn in unserem Herzen pflegen, den Geist Gottes in unserem Herzen pflegen, da wird es nach außen dringen. Und dein Leben wird sichtbar gesegnet. Heiligt den Herrn in eurem Herzen, heißt es im 1. Petrusbrief. Sondert die Herzen ab, ja, als ein Heiligtum dem Herrn. Viel mehr brauchen wir gar nicht machen. Es dringt nach außen. Aber Gott handelt an uns durch Gericht und Gnade, wie er es immer tat. Und deshalb ist Gott auch zu fürchten. In großer Ehrerbietung, ja, Gott ist zu fürchten. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, schreibt der Apostel Paulus. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Da, wo wir Gott ernst nehmen, ihn fürchten, da wird er in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist selber bewirken, was ihm wohlgefällig ist. Und gerade zu Weihnachten ist mir das so aufgegangen, es gibt nur einen, der den Willen Gottes tut. Kamen die Pharisäer zu Jesus oder die Jünger oder wer weiß ich, wer da zu Jesus kam und sagte, guter Meister, aber sie hielten ihn für einen Menschen. Guter Meister. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Einer ist gut, das ist Gott alleine. Und die Weihnachtsbotschaft, die ist ja so genial. Ja, da sagt Jesus, siehe, ich komme. Siehe, ich komme, In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Und dass ich, das können wir so groß schreiben, nicht die Bappis in Halberstadt, noch nicht einmal die landeskirchlichen Gemeinschaftler kommen, um Gottes Willen zu tun, sondern in all diesen Jahrtausenden, da ist der Zeitpunkt da und Jesus kommt und Jesus sagt, und er sagt, ich komme, deinen Willen zu tun. Und das tust nicht du und das tue nicht ich, sondern er ist gekommen, Gottes Willen zu tun. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium, das ist Weihnachten. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Und deshalb sagt Jesus, ohne mich könnt ihr ja gar nichts tun. Das ist eine Absage an alle Religion, an alle Leistung. Man stelle sich vor, Jahrtausende hat die Welt auf diesen Zeitpunkt gewartet, dass einer kommt, ein einziger, der sagt, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das finde ich eine Granate. Und es hört sich toll an, wenn wir dem Herrn Schwüre geben und sagen, ja, Herr, ich will dir dienen und ich will... Einer tut den Willen Gottes und das ist Jesus. Hebräer 10, Vers 7 übrigens. Wir sind nach einem großartigen Namen benannt, Christen. Ihr Lieben, manchmal scheinen wir uns dafür zu schämen. Wir haben den heiligsten, den größten, den wunderbarsten Namen, den das Universum kennt. Wir sind Christen. Und das ist auch eine Bombe. Wir sind nach einem großartigen Namen benannt, dem Namen, der über alle Namen ist, Jesus Christus. Aber es ist ein heiliger und es ist ein großer Name. Und das ist eine heilige Verpflichtung. Und das ist Hoffnung, Sicherheit und Zuversicht. Denn Gott ist es, der sich an diesen Namen klammert. Und Gott sagt, nie und nimmer lasse ich nicht, denn du bist nach meinem Namen benannt. Und um meines Namens willen werde ich an dir handeln. Es gibt wunderbare Bücher, leider alle von 1800 sonst was, ja, über den Namen Jesu. Jesus ist Verpflichtung. Jesus ist Hoffnung, er ist Sicherheit, er ist Zuversicht. Denn sein Name bedeutet Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns, das ist ein wahrhaftig guter Start ins neue Jahr und der Herr segne euch. Amen.